Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Es waren vor 100 Jahren jetzt 110 Schwestern. Heute sind es ganz wenig. Und da sind wir beim Punkt, über den Sie wahrscheinlich sprechen möchten.
In der Tat. Es geht um den Aderlass der Klöster in Deutschland.
Andersorte. Warum Klöster so wichtig sind. Von Michael Hollenbach.
Die Zeit der großen katholischen Ordensklöster scheint zu Ende zu gehen. Mitte der 1960er Jahre gab es noch über 90.000 Ordensfrauen hierzulande. Heute sind es gerade mal 15.000. 90% von ihnen jenseits der 65.
Wir sind insgesamt in diesem Konvent noch 7 Schwestern.
Ingeborg Wirz gehört dem Konvent der Ursulinen im niedersächsischen Duderstadt an.
Was wird das einem Konvent, wenn nur eine unter 80 Jahren ist? Das ist schon etwas dünn in der Besetzung.
Dabei ist die Hochphase der Frauenorden in Deutschland noch gar nicht so lange her. Die Benediktinerin Emanuela Kohlhaas.
Die Ordenslandschaft ist im 19. Jahrhundert geradezu explodiert. Also so viel Ordensfrauen vor allen Dingen, wie in den letzten 150 Jahren, gab es in der Geschichte der Kirche noch nie. Und deshalb gibt es auch Stimmen, die sagen, das ist ein natürlicher Reduktionsprozess.
Große Klöster waren bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts mehr oder weniger unabhängig. Wie zum Beispiel das Kloster Schlehdorf, der Missionsdominikanerinnen am Kochelsee. Josefa Tusbas lebt seit 50 Jahren dort.
Es war ja bisher so, dass wir alle Kompetenzen und alle fähigen Leute in den Orden selber hatten. Was mussten wir uns arg und groß um die Außenwelt kümmern? Wir hatten ja alles innen drin.
Schwester Josefa geht über den Flur des Schlehdorfer Klosters und zeigt auf einen massiven Eichenschrank.
Diese Schränke, interessanterweise, haben unsere Schwestern gebaut. Wir waren ja als Kloster weithin autonom. Wir hatten eine Metzgerei, eine Schreinerei, eine Buchbinderei und alles, was man so braucht. Natürlich Garten und Landwirtschaft. Die Malschule hatten wir auch hier.
Und heute? Die Ursulinen haben Schulen gegründet und sich um die Bildung vor allem der Mädchen gekümmert.
Bildung hat der Staat übernommen, vielleicht anders, als wir es gemacht hätten. Der Staat weiß auch, dass man sich mehr sorgen muss um Frauen, die in Not sind. Theoretisch sind diese Aufgaben eigentlich im Laufe der Jahrhunderte zumindest wahrgenommen von der Gesellschaft, muss man mal so vorsichtig sagen.
So ist den Ursulinen ihr Auftrag abhanden gekommen. Ingeborg Wirz gehörte immer zu den Jüngeren im Orden und im Konvent. Das ist bis heute so, mit 80 Jahren.
Es geht auch nicht spurlos an einem vorbei. Ich bin hier 12 Jahre Oberin gewesen. In der Zeit sind 15 Schwestern gestorben. Sie stehen einem irgendwo nahe, weil sie zu der Gemeinschaft gehören.
Die Ursulinen sehen offenbar ihrem Ende entgegen.
Einige Konvente sind bereits einen Schritt weiter. Da ist nämlich die letzte Schwester bereits gestorben.
In dem 1700 gegründeten Duderstädter Stadtkloster leben noch 3 Schwestern. Die ehemalige Klosterschule ist nun im Besitz des Bistums Hildesheim, doch sie soll im kommenden Jahr geschlossen werden.
Wir müssen uns wirklich was einfallen lassen. Was machen wir mit diesen wunderschönen Schulgebäuden?
Von manchen Nonnen, die in einer ähnlichen Situation stecken wie die Ursulinen in Duderstadt, ist auch zu hören, man vertraue auf Gott und hoffe auf ein Wunder, um das Kloster noch zu retten.
Dem hält Schwester Josefa entgegen.
Vertrauen auf Gott ist das Wichtigste im Leben, aber arbeiten muss man selber.
So wie in Duderstadt, mitten im katholischen Eichsfeld, sieht es in vielen Konventen und Ordensgemeinschaften aus.
Also richtig Aufbruchstimmung bei den Orden wüsste ich nicht.
Wir haben das große Glück, dass wir in den letzten Jahrzehnten immer recht gut Nachwuchs hatten. Zurzeit sind 6 in der Ausbildung. Und ja, wir sind tatsächlich in den letzten 10 Jahren gewachsen.
Emanuela Kohlhaas ist Priorin des Benediktinerinnenklosters in Köln-Raderberg. Hier leben 30 Schwestern zwischen 22 und 91 Jahren.
Natürlich geht da eher ein junger Mensch hin, wo schon andere sind. Und wenn eine Gemeinschaft aufgrund der Entwicklung einen Altersdurchschnitt von 80 Jahren hat, ist es eher außergewöhnlich, dass junge Menschen da dann den Weg hinfinden und das entspricht einer normalen Lebensdynamik.
Es gibt sie, junge Menschen, die es gegen den gesellschaftlichen Trend ins Kloster zieht, wie Moritz Huber. Er macht sein Noviziat bei den Kapuzinern. Seit 3 Jahren lebt er im Kloster.
Ich merke halt bei uns, und das merke ich aber insgesamt an meiner Generation, wenn ich jetzt auf meine Freunde schaue, diese Möglichkeiten, die wir in unserer Generation haben, zu sagen, ja, vielleicht wäre was anderes besser. Ich könnte ja auch noch das studieren, ich könnte ja auch noch ins Ausland gehen, ich könnte das ausprobieren. Das nagt weiterhin, das merke ich ganz stark.
Moritz Huber hat die zeitliche Profess abgelegt. Er will sich an den Orden binden, das Gelübde der Armut, Keuschheit und des Gehorsams erfüllen.
Ich sehe ganz viel jetzt in meiner Generation, wo es darum geht, Erfahrungen zu machen. Und dann heißt es immer, ja, das Leben ist quasi Erfahrungen machen. Und ich denke mir halt, da muss aber irgendwann der Schnitt kommen. Irgendwann muss ich aus den Erfahrungen leben. Und nicht nur immer nur Erfahrungen machen, ohne dass aus den Erfahrungen ja was passiert. Das merke ich ganz stark an unserer Generation, dass diese Sehnsucht auch nach einer Spiritualität, nach einem Ausstieg aus der Hektik da ist, dass aber der Schnitt nicht passiert.
Viele Gleichaltrige würden nach spirituellen Angeboten suchen, am Ende landeten aber viele bei der Esoterik. Der angehende Mönch weiß,
dass ich durch 2000 Jahre Tradition zurückschauen kann und sage, ja, das, was ich mache, hat schon viele Leben erfüllt. Was man vielleicht, wenn man sich selber irgendwas zusammenbastelt, eine Spiritualität, was einem gut tut, weniger sagen kann. Und das sehe ich als große Stütze, muss ich sagen.
Und nach einer kurzen Pause fügt er an,
aber auch als Last.
Viele Klostergemeinschaften haben sich in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr nach außen orientiert. So arbeiten bei den Benediktinerinnen in Köln einige Schwestern auch außerhalb des Klosters. Traditionelles Klosterhandwerk bricht immer mehr weg.
Wir mussten die Hostienbäckerei aufgeben, weil die Maschine defekt war. Und dann kann man nicht für mehrere Hunderttausend eine neue kaufen, wenn ja kaum noch Hostien gebraucht werden. Das war vor Corona. Wir sind jetzt sehr froh, dass wir das gemacht haben. Denn natürlich sind die Verkaufszahlen dramatisch eingebrochen. Oder auch Paramente sticken. Die Pfarreien werden zusammengelegt. Wer braucht heute noch Paramente?
Die Schwestern gehen nicht nur nach außen. Sie wollen auch, dass die Außenwelt ins Haus kommt. Auch wenn das Gebäude nicht gerade ein Bilderbuchkloster ist.
Insgesamt muss man der Ehrlichkeit halber sagen, wir haben einen der hässlichsten Stadtteile Kölns. Da gibt es nichts dran zu leugnen. Wir leben in einer neogotischen Klosteranlage, die von innen recht schön, von außen nicht gerade einladend ist. Weil das Modell ist ja geradezu eine Festung. Weil diese Mauern und die Gitter, die laden überhaupt zunächst mal nicht ein. Da muss man eher gegenarbeiten.
Gegenarbeiten zum Beispiel mit dem sogenannten Mitlebe-Projekt.
Und wir bieten seit etlichen Jahren jetzt Frauen zwischen 20 und 40 an, einfach zu ihrer persönlichen Entwicklung, unabhängig von der Frage, ob sie je in ein Kloster eintreten wollen, hier eine Zeit mitzuleben.
O Gott, komm mir zu Hilfe.
Den Spagat zwischen drinnen und draußen kennt auch Edith Kürpig. Sie ist Priorin bei den monastischen Gemeinschaften von Jerusalem in Groß St. Martin, ein Stadtkloster in der Kölner Altstadt.
Wir leben in einer Zeit, wo die Arbeit ja oft so an erster Stelle steht. Ich muss beweisen, wie toll ich bin, wie erfolgreich, wie viel Geld ich verdiene.
Die vergleichsweise jungen Brüder und Schwestern der Gemeinschaften arbeiten bewusst nur halbtags.
Wir möchten dadurch ein Zeichen setzen, dass es auch andere Dinge gibt, die wichtig sind. Also auf der einen Seite tragen wir uns selber durch unsere Einkommen, aber wir machen jetzt hier nicht die großen Karrieresprünge. Also wir beschränken uns da auch ganz bewusst. Wir wollen solidarisch sein, aber auch ein anderes Zeichen setzen.
Ein Zeichen setzen. Nicht durch besonderes karitatives Engagement, sondern durch Gebet und Gesang.
Auf der einen Seite ist das eine gewisse Radikalität, die, glaube ich, immer noch etwas Faszinierendes hat. Und auf der anderen Seite die Öffnung zur Welt hin. Beides zusammenzuhalten. Also unser Leben ist nicht spektakulär. Wir stemmen hier in Groß St. Martin keine großen Dinge. Wir haben hier keine Schule, keine Suppenküche. Ich kann Ihnen nicht zeigen, wie toll wir sind. Ihr singt ja vielleicht schön, ihr betet schön, aber was macht ihr denn? Dann sage ich immer nichts. Im Sinne von, wir leisten nichts, was in den Augen dieser Welt super attraktiv wäre. Aber vielleicht kann das auch ein Gegenpol sein, nochmal zu einer Gesellschaft, wo, denke ich, auch junge Leute unter einem unglaublichen Druck und Stress stehen, permanent zu zeigen, wie super sie drauf sind, was sie leisten können. Da kann das ein Gegenpol sein. Wir sagen manchmal, wir sind so etwas wie ein lebendiges Fragezeichen.
Klöster sind besondere Orte. Sie haben durchbetete Mauern, strahlen eine besondere Spiritualität aus. Vielen sind Klöster wichtig. Sie merken es aber manchmal erst, wenn es fast zu spät ist.
Der katholische Theologe Paul Wennekes ist Geschäftsführer von Networking Intentional Christian Communities. Dieses ökumenische Projekt untersucht Zukunftsperspektiven des religiösen Gemeinschaftslebens in Deutschland, den Niederlanden und Belgien.
In den Niederlanden habe man schon vor Jahrzehnten proklamiert, es gelte, sich von Klöstern zu verabschieden. Das habe sich verändert.
Wir merken gerade auch in den Niederlanden, je schneller die Klöster verschwinden aus der Landschaft und je weniger die Zahl der Ordensleute wird, umso größer wird eigentlich das Interesse der breiteren Gesellschaft in alles, was mit Klöster zu tun hat. Jemand hat mal das schöne Wort Andersorte dafür benutzt.
Aus den Erfahrungen in den Niederlanden zieht Paul Wennekes den Schluss, dass sich Ordensgemeinschaften manchmal zu schnell von ihren Gebäuden getrennt haben.
Ich denke, dass viele Gemeinschaften in einer Entweder-Oder-Denkmuster sitzen. Also entweder wir behalten das große ganze Komplex oder wir müssen es veräußern. Und ich glaube, dass in einer, was wir manchmal Mosaiklösung nennen, dass man schaut, wie man Teile vom Klostergebäude miteinander kombinieren kann mit verschiedenen Benutzern.
Viele Ordensbrüder und Schwestern würden auf einer spirituellen Schatztruhe sitzen, die man für andere öffnen könnte und sollte.
Wenn man so schaut, was Leute im Moment zu Klöster zieht, das ist Ruhe, Stille, das ist Rückzugsort. Wenn man mit diesen Elementen etwas kreativer umgeht, denke ich, dass verschiedene Möglichkeiten für Gebäude sich anbieten. Und auf jeden Fall nicht diesen sehr radikalen Schritt, der oft gegangen ist, dass das ganze Gebäude veräußert wird und dann in den Händen von irgendeinem Projektentwickler kommt, der das dann meistens in eine Richtung entwickelt, die wenig zu tun hat mit den ursprünglichen Berufungen der Ordensmitglieder.
Die weiße barocke Stiftskirche ist eingerahmt von zwei schlanken Zwiebeltürmen. Daneben erstreckt sich auf dem Hügel das imposante Klostergebäude. Kloster Schlehdorf am Kochelsee ist das Wahrzeichen der Region seit 1200 Jahren. Vor 5 Jahren war den Missionsdominikanerinnen klar, sie müssen sich von dem Kloster trennen. Schwester Josefa Tuspas ist die Ökonomin der Ordensprovinz.
Der Unterhalt des Hauses ist enorm teuer. Und ich habe dann einmal Hochrechnung gemacht, in wie vielen Jahren unsere Finanzen erschöpft sein werden, nur aufgrund des Hauses.
Die Schwestern haben einen Makler eingeschaltet, der sich auf Klosterverkäufe spezialisiert hat.
Und so haben wir an die 40 Bewerber gehabt, aber auch kuriose Leute, die alles sofort wieder weitervermarkten wollten. Da haben wir natürlich sofort die Gespräche beendet.
Denn die Schwestern hatten konkrete Vorstellungen von einem potenziellen Käufer.
Dass erstens einmal die Schule weitergeführt wird, auch mit Freude. Jemand, der Kinder im Haus haben will, dass man vielleicht ein Bildungshaus weiter betreiben kann, dass hier gewohnt wird, und zwar im sozialen Stil.
Das Kloster mit einem grandiosen Blick über den Kochelsee auf die Alpen sollte nicht für Luxus-Apartments umgebaut werden.
Wir haben da zu gleicher Zeit bereits begonnen, das neue Haus zu bauen, dort unten am Fuße des Klosters. Und erst war natürlich für viele Schwestern das schon sehr schmerzhaft. Ich habe es nicht so empfunden. Ich habe gewusst, was uns ins Haus steht, wenn wir es nicht machen.
Nach langer Suche kamen die Schwestern mit der Münchner Wohnungsgenossenschaft Vogeno ins Gespräch.
Johannes Hochholzer ist heute Geschäftsführer der Kohaus Kloster Schlehdorf GmbH.
Mit den Schwestern wurde vereinbart, dass es einen Probebetrieb geben soll. Das heißt, die Schwestern haben das Gebäude der Vogeno überlassen und die Vogeno hat quasi das Leerstandsmanagement übernommen.
Mit dem Ergebnis, dass die Vogeno das Kloster für 4,2 Millionen Euro gekauft hat. Heute wohnen hier in kleinen Einheiten rund 40 Mieterinnen und Mieter. Es gibt Gästezimmer, Bildungsangebote. Ehemalige Klosterzellen werden von Kunsthandwerkern und Therapeuten genutzt. Das Kloster hat sich wieder mit Leben gefüllt.
Wenn Schwester Josefa heute durch ihr Kloster geht, wird sie dann wehmütig?
Überhaupt nicht. Die Freude, dass es weitergeht.
Die neuen Besitzer haben auch einen Großteil des Klosterinventars übernommen, berichtet Ulrike Rose. Die Kulturmanagerin hat das Projekt von Anfang an begleitet und wohnt heute hier. Die neue Klostergemeinschaft, die sich als ein Co-Working- und Co-Living-Projekt versteht, ist im regen Austausch mit den Schwestern, die am Fuß des Klosters in ihrem neuen, modernen Domizil leben.
Ich glaube, dass wir ganz, ganz viel von dem Leben in Gemeinschaft von den Schwestern lernen können. Und meine Mitbewohnerinnen sind immer sehr daran interessiert, von den Schwestern zu erfahren, wie strukturiert ihr euch, was sind eure Rituale, wie löst ihr denn eigentlich Konflikte.
Johannes Hochholzer von der Wohnungsgenossenschaft hat zahlreiche aufwendige Gespräche mit vielen Behördenvertretern führen müssen über Nutzungskonzepte, Denkmal und Brandschutz.
Man kann eine Klosterumnutzung nur jemandem empfehlen, der zum einen eine gewisse Expertise mitbringt und der definitiv vom Netzwerk Leute hat, die einen da gut unterstützen.
Und das Ergebnis? Ist etwas von dem ursprünglichen Geist des Klosters erhalten geblieben?
Grundsätzlich können wir den Geist eines Klosters nicht erhalten, weil wir kein Kloster sind. Was aber definitiv weitergeht, sind die Ideen und die Werte und die Überzeugungen, die dahinter im Raum stehen.
Ortswechsel. Das ehemalige Franziskanerkloster im westfälischen Reda-Wiedenbrück. Sonja Rakete steht in der Klosterbibliothek.
Sonja Rakete ist Geschäftsführerin der gemeinnützigen Genossenschaft Kloster Wiedenbrück. Vor 2 Jahren haben die letzten 3 Franziskaner das Kloster verlassen.
Parallel hat sich eine Genossenschaft gegründet, die das Erbe des Klosters erhalten will. Fast 1000 Mitglieder hat die Genossenschaft. Jeder und jede hat einen Anteil von 125 Euro erworben. Mit Unterstützung von Sponsoren konnte das Kloster von den Franziskanern gekauft werden.
Es gibt verschiedene Bereiche. Also einmal gibt es das Gästehaus, dann die ehemaligen Wohn- und Arbeitsräume der Brüder. Die vermieten wir zum Teil auch. Also wir sind eine gemeinnützige Genossenschaft und haben gesagt, wir bieten auch gerne anderen Vereinen oder gemeinnützigen Organisationen auch gerne ein neues Zuhause. Und zum Teil sind die dann auch vermietet. Ja, als Arbeitsräume, genau.
Rund 100 Ehrenamtliche engagieren sich in dem Projekt. 375 Jahre waren die Franziskaner in Reda-Wiedenbrück. Heute erinnert noch manches Inventar an die Brüder.
Allmächtiger Gott, du gibst uns, was wir brauchen.
60 Kilometer westlich, das Kapuzinerkloster in Münster. Bruder Stefan spricht das Mittagsgebet vor dem Essen. Rund 30 Brüder leben hier. Münster ist das größte Kloster der Kapuziner. In ganz Deutschland leben noch 120 Mönche des Ordens, Tendenz stark abnehmend.
Für mich ist völlig klar, dass wir in einer ganz großen Transformation, in einem Umbruch stehen, was auch nichts Neues ist. Unsere Ordensgeschichte ist total abenteuerlich verlaufen mit Auf und Ab. Und im Moment ist es wirklich so, dass wir in Europa, gerade auch in Deutschland, weniger werden, ist in gewisser Hinsicht auch gesellschaftlich natürlich nicht mehr so akzeptiert, aus den bekannten Gründen. Das ist die Realität, in der wir leben.
Stefan Walser ist 41. Er ist zuständig für die Ausbildung der Junioren.
Wir sind insgesamt am Reduzieren und werden auch weitere Klöster in Zukunft auflösen müssen. Ich betrachte das Ganze doch mit einer gewissen Gelassenheit und Ruhe, weil ich denke, es kommt auf den Kern an, dass wir das leben wollen, was Jesus gelebt hat. Wir werden neue Wege finden müssen. Die werden nicht so sichtbar und groß sein, wie es früher war, wo Ordensgemeinschaften einfach die Möglichkeit hatten, große Dinge zu machen, Schulen und Krankenhäuser aufzubauen. Und ich glaube aber, das wird der Sache überhaupt keinen Abbruch tun. Vielleicht wird sogar in mancher Hinsicht glaubwürdiger.
Auch wenn Ordensleute ihre Häuser werden verlassen müssen, für viele Klöster gibt es eine Perspektive als Bildungshäuser für kulturelle oder therapeutische Angebote.
Getragen von engagierten Menschen wie Ulrike Rose.
Ich hoffe ganz stark, dass wir auf keinen Fall vor einem Ende stehen, weil das wäre ein Verlust unseres Kulturerbes in immensem Ausmaß. Und das darf einfach nicht verloren gehen.
Sie hörten Andersorte. Warum Klöster so wichtig sind, von Michael Hollenbach. Es sprachen Susanne Reuter und Andreas Mese. Ton und Technik Jens Müller. Regie Michael Wehrhahn. Redaktion Andreas Mein. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.